Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir kommen zum fünften Teil des Mammutprojektes. Und damit zu Römer 3, 21, 31. Und der PowerPointer sagt mir, red weiter. Okay, dann könnt ihr halt nicht mitlesen, während ich den Text vorlese. Ich werde den nämlich jetzt ganz schnörkellos und fancy, ohne fancy Einleitung, einfach schon direkt, ihr könnt ihn mitlesen, vorlesen. Und ihr werdet jetzt merken, die ersten 5 bis 7 Minuten der Predigt braucht ihr so ein bisschen welche Hälfte ist, ich glaube, die linke Gehirnhälfte erstmal. Wir fangen also heute nicht irgendwie emotional und bildhaft an, sondern erstmal kopfmäßig. Und das geht schon gleich mit einem relativ, nicht so furchtbar langen, aber doch ein bisschen längeren Text los. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Hat dann noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist jetzt ausgeschlossen. Folgt das etwa aus dem Gesetz? Sofern das Gesetz zu Leistungen auffordert? Nein. Sofern das Gesetz jedoch zum Glauben auffordert? Ja. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Oder ist Gott etwa nur der Gott der Juden? Ist er nicht ebenso auch der Gott aller anderen Menschen? Natürlich ist er das. So wahr es nur einen Gott gibt, den Gott, der auf ein und derselben Grundlage des Glaubens Beschnittene und Unbeschnittene für gerecht erklärt. Setzen wir nun dadurch, dass wir alles vom Glauben abhängig machen, das Gesetz außer Kraft? Keineswegs. Das Gegenteil ist der Fall. Wir bringen das Gesetz dadurch erst richtig zur Geltung. So, wie gesagt, entgegen aller didaktischen Regeln beginne ich recht trocken einfach mit dem Text und jetzt auch noch ähnlich trocken, einfach mit einer Erklärung dieses Textes, einer kurzen Erklärung. Und danach wird es dann etwas für die andere Gehirnhälfte, die rechte, glaube ich, also bildhaft, ästhetisch, bisschen emotional sogar, so. Trotzdem nicht abschalten, bis es soweit ist, sondern auch jetzt schon dabei bleiben. Wir wissen aus den letzten Sonntagen, vor allen Dingen, wenn ihr die Reihe bisher mitbekommen habt, was Paulus Anliegen ist, was ihn treibt, diesen Römerbrief zu schreiben. Nämlich, er möchte sein Verständnis des Glaubens, seine Theologie sozusagen darstellen. Und ihn treibt an, dass er davon träumt, dass ethnische und religiöse Gräben zwischen Menschen zugeschüttet werden, verschwinden, zwischen Heiden und Juden vor allem, das klang im Text auch schon an hier gerade. Er glaubt, dass es eine Menschheit ist, weil es ein Gott ist. Er träumt von einer Menschheit, die einem Gott folgt. Und er glaubt, dass das geschehen kann, weil der Glaube den Einzelnen verändert. So, in den letzten Kapiteln, die wir angeguckt haben seines Briefes, hat er die Verlorenheit der Menschheit dargestellt. Und seine Betonung lag darauf, dass alle verloren sind. Also Juden wie Heiden. Letztes Mal war der Satz, dieser Kernsatz, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Auch wenn man den Willen Gottes kennt, und das ist immer, was hier mit dem Wort Gesetz umschrieben ist, die jüdischen Rechtsvorschriften, das ist so der Hintergrund, der kontextuelle Hintergrund, auf dem er spricht. Also selbst wenn du den kennst, weil du ein jüdischer Mensch bist und glaubst, ändert das nichts daran, dass du dem nicht gerecht wirst. So. Jetzt setzt dieser Abschnitt ein mit doch jetzt. Also alles, was Paulus bisher gesagt hat, läuft jetzt hierauf hinaus. Doch jetzt tut Gott es selbst. Er sagt dann, jetzt fasse ich das kurz zusammen, er tut damit nicht was, was dem widerspricht, was das jüdische Volk schon lange hofft und glaubt. Aber er tut es ganz anders. Er lässt seine Gerechtigkeit sichtbar werden. So sagt er. Und diese Gerechtigkeit, die ist nicht gegen uns, sondern für uns. Und das ist ein bisschen überraschend. Ihre Kraft entwickelt sie auch nicht dadurch, dass ganz viele Leute jetzt endlich gerechter handeln, sondern ihre Kraft entwickelt sie dadurch, dass Menschen dem glauben. Der Glaube ist ein ganz wichtiges Stichwort im Römerbrief, aber das wird uns nächsten Sonntag noch stärker beschäftigen. Diese Gerechtigkeit, sagt er, die bekommt man irgendwie geschenkt. Weil sie, und das ist heute mein Thema, und ich sage das Wörtchen nochmal, weil sie irgendwie in dem, was Jesus Christus in seinem Sterben am Kreuz tat, Wirklichkeit wurde, diese Gerechtigkeit. Er nennt deshalb dieses Geschehen am Kreuz Sühne oder Sühneopfer für unsere Schuld. Und er nennt dieses Geschenk Erlösung. Die restlichen Sätze da ab dem Absatz, die verwendet er dann drauf, nochmal den Zusammenhang zwischen der alten jüdischen Hoffnung und ihrer jetzigen Erfüllung zu beschreiben, da gehe ich heute nicht so drauf ein, diesem alten Wissen um einen gnädigen, liebevollen Gott, der aber jetzt endlich zu seinem Ziel kommt. Und er beschreibt dann noch, dass niemand, und da kommt wieder sein Anliegen durch, weder Juden noch Heiden, niemand hat Grund, auf irgendwas stolz zu sein, aber es ist auch niemand von dieser Tat Gottes ausgeschlossen, denn es kommt nur darauf an, ob man dem glaubt. Diese Botschaft vom Kreuz, um die es heute geht, die, sagt Paulus, hat die Kraft, die Welt zu verändern. Das sagt er in diesem Abschnitt gar nicht so genau, aber das ist das, was dahinter steckt. Diese Botschaft vom Kreuz, die kann die Welt verändern, sodass wir eine Menschheit sind, die einem Gott folgt. So, soweit zur linken Gehirnhälfte, jetzt nehmen wir die andere dazu. Und es wird so ein bisschen bildhafter. Ihr seht hier ein Foto von einem Kreuz, das im Würzburger Dom hängt, dieses Kreuz, unter dem Chorbogen oder im Chorbogen. So, könnt ihr mal das nächste Mal, wenn ihr da seid, gucken. Wie viele Kreuze mag es wohl weltweit geben, habe ich gedacht. Wie oft ist dieses christliche Symbol wohl hergestellt, gemalt, um den Hals gehängt worden? Ich könnte mir vorstellen, dass es fast mehr Kreuze auf der Welt gibt, als Menschen existieren. Ich weiß es nicht. Dieses ist jedenfalls eines von ihnen. Und wenn man das anschaut, man kann sich auch ein anderes Kreuz anschauen, aber dann ist das ja schon ein seltsames Symbol. Also da sind zwei Balken oder manchmal sehen sie gar nicht nach Holz aus, sind auch gar nicht aus Holz. Zwei sich kreuzende Linien und daran ist ein Mensch genagelt. Die Figur hier im Chorbogen, die ist lebensgroß, also diese Figur da in der Mitte. Die Figur ist 700 Jahre alt, das Kreuz selbst nicht, aber die kommt anscheinend aus Italien. Lebensgroß, dieser Mensch, der da hängt, mager, man kann so den Brustkorb sehen. Der Schädel oder der Kopf fast schädelhaft, finde ich. Also kein schöner Anblick, diese Figur. Schmerzhafter Anblick. Das ist ein ganz merkwürdiges Symbol, was im Zentrum der Christenheit steht. Im Zentrum der christlichen Geschichte, also jetzt auch der Historie, aber auch im Zentrum der Geschichte, die das Christentum erzählt. Worin liegt die Kraft dieses Symbols? Letztes Jahr im März wurde dieses Kreuz im Würzburger Dom zugehängt. Da hat so eine Künstlerin irgend so ein Tuch gestaltet und das wurde so davor gehängt. Da konnte man es nicht mehr sehen. Aber das Tuch war so halb transparent. Also je nach Lichteinfall konnte man es dahinter erahnen und so. Künstler können manchmal etwas sagen, was Redner nicht so gut mit Worten sagen können. Jedenfalls habe ich das so interpretiert, dieses Zuhängen. Irgendwie gibt's da was Geheimnisvolles an diesem Kreuz, was man nicht so leicht fassen kann. Manche empfinden das Kreuz auch echt als unverständlich oder manche empfinden es, nicht wenige, empfinden es auch als abstoßend. Das merkst du spätestens dann, wenn du zum ersten Mal deinem kleinen Kind erklären willst, was diese das mit diesen Kreuzen auf sich hat, die da in den Kirchen so rumstehen und rumhängen. Ich habe in den letzten Tagen verschiedene Leute gefragt, wie sie das Kreuz eigentlich verstehen. Warum ist das Kreuz Erlösung? Warum ist das Kreuz Erlösung für die ganze Menschheit? Wie denken und glauben und wie denken die Leute das eigentlich? Warum ist das für sie das, wenn es das für sie ist? Und ich merke, ich begreife das eigentlich nicht. Also ich begreife die Bedeutung des Kreuzes jedenfalls nicht so, wie ich begreife, dass 3x3 9 ist oder wie ich begreife, wie ein Ottomotor funktioniert oder so. Ich kann eher sagen, dass es mich ergreift. So. Ich verstehe es ungefähr so wenig, wie ich die Liebe verstehe. Die verstehe ich nämlich manchmal wirklich nicht. Und doch würde ich sagen, in einem gewissen Grad glaube ich an sie, baue auf sie mein Leben. So. Also so empfinde ich ungefähr das Kreuz. Ich habe deshalb gedacht, ich werde gar nicht versuchen, euch das Kreuz verständlich zu machen auf einer kognitiven Ebene, sondern ich habe gedacht, ich nehme euch mit in verschiedene Bilder und Geschichten, die vielleicht Zugänge für euch sein können, dass das, was am Kreuz geschah, euch mehr ergreift, als dass ihr es begreift. So. Diese Predigt heißt ja Satisfaction, können wir mal kurz zurückmachen. Ja. Ihr werdet also nicht zufrieden nach Hause gehen heute. Jedenfalls nicht in dem Sinne, wie man zufrieden ist, wenn man so ein Geheimnis gelüftet hat und gesagt hat, ach, jetzt weiß ich's. Ihr werdet eher, hoffe ich jedenfalls, neugierig und inspiriert nach Hause gehen, so wie wenn man irgendwie auf ein Geheimnis gestoßen ist. Und Satisfaction erinnert natürlich auch an einen Verstehensversuch des Kreuzes, den man Satisfaktionslehre nennt und der wahrscheinlich die bekannteste Erklärung des Kreuzes ist. Die schicke ich vorweg, obwohl ich euch dann andere Zugänge eröffnen möchte als diesen. Die Satisfaktionslehre hat mit einem Begriff zu tun, den auch Paulus nennt, Sühne. Und sie sagt, sie erklärt das Kreuz im Wesentlichen so, im Kreuz gehe es sozusagen darum, Gott zufrieden zu stellen. Also der Zorn Gottes über unsere Sünde, der werde dadurch in Gnade verwandelt, dass hier ein anderer, nämlich Jesus, die Strafe auf sich nehme, die sonst uns treffen würde. Gottes Gerechtigkeitsbedürfnis wird praktisch befriedigt, indem Jesus Christus sich opfere. Am Kreuz tobe sich sozusagen Gottes Zorn an ihm aus und deswegen kommen wir anderen davon. Satisfaktionslehre. Die Satisfaktionslehre hat manche Bibelstelle für sich, auch hier in diesem Text. Sie hat auch manche gegen sich, auch hier in diesem Text. Vor allem aber lässt sie uns mit einem ganz problematischen Gottesbild zurück. Gott wird nämlich in der Satisfaktionslehre zu dem, vor dem das Kreuz uns retten muss. Und das ist problematisch. So, ich beschreibe euch jetzt 6 Zugänge, die dir vielleicht helfen. Es ist nicht einer von den 6 richtig und die anderen sind falsch. Es ist auch nicht so eine Kette von 6 Zugängen, wo einer auf den anderen aufbaut und so eine logische Kette. Sie stehen so ein bisschen nebeneinander, aber vielleicht wird einer oder zwei oder alle zusammen irgendwie für dich zu einer Begegnung mit diesem Geschehen hier. Das erste habe ich so genannt, ein seltsames Ereignis oder das seltsame Ereignis. Das Kreuz als ein seltsames Ereignis. Das klingt zuerst mal billig, wenn ich sage, eins, was man über das Kreuz sagen kann, ist erstmal das, es ist passiert. Es ist geschehen. Ein jüdischer Mann zieht 3 Jahre lang durch sein Land, er weckt bei vielen Landsleuten durch das, was er sagt und tut, Hoffnungen, und zwar Hoffnungen, dass er der Messias sei. Das wird man selbst als Mensch, der Atheist ist, aber Historiker sagen, ja, da ist einigermaßen gesichert. So. Und man weiß auch, in diesem Volk lebte diese Erwartung, dass Gott sein Volk bald durch so eine Messiasgestalt von der Unterdrückung der Römer befreien würde. Und dass da noch ein bisschen mehr Hoffnung drin war, sehr viel mehr, nämlich dass dann so ein Zeitalter des Friedens anbricht und dass auch ganzheitlich irgendwie die Welt eine andere werden wird, eine heile Welt. Dieser Mann zieht also in diesem Umfeld und wo solche Gedanken, solche Erwartungen, solche Hoffnungen sind, durch sein Land und er predigt, das Königreich Gottes ist nah. Es kommt, es bricht an und immer mehr Leute merken, der hält sich auch selbst für den, der es bringt. dieser Messias. Der wird dann aber von der Besatzungsmacht Rom zum Tod am Kreuz verurteilt und hingerichtet. Das ist einfach mal das geschichtliche Ereignis. Und was uns heute gar nicht mehr so klar ist, das ist kein besonderes geschichtliches Ereignis. Das gab es damals relativ oft. Also es gab vor Jesus und nach Jesus solche Hoffnungsträger. Und Rom hatte vor Jesus und nach Jesus so seine Weise, wie man solche Hoffnungsträger los wird. Und damit war die Sache in der Regel vorbei. Und auch bei Jesus kommt niemand, als er da am Kreuz hängt und stirbt, auf die Idee, dass das ja eine großartige Sache sei hier gerade. Also seine Nachfolger sagen nicht, wow, er tut es wirklich, wir sind befreit, Gott vergibt uns unsere Schuld. Auf die Idee kommen die nicht, sondern ihnen ist klar, das ist das Ende. Das ist, unsere Hoffnung stirbt hier gerade. Denn ein toter Messias ist ein gescheiterter Messias. Und den wird man bald vergessen, so wie man die vor und nach ihm vergessen hat. Das Seltsame jetzt bei Jesus ist, dieser wird nicht vergessen. Wenige Wochen nach seiner Hinrichtung behaupten seine Anhänger, sie hätten ihn gesehen. Und er sei auferstanden und Gott habe ihn auferweckt, so muss man es richtiger sagen. Und ein paar Jahrzehnte später gibt es im ganzen Römischen Reich Juden wie Heiden, die Gemeinschaften bilden und überzeugt sind von dieser Geschichte, die der Römerbrief erzählt sozusagen. Der Punkt, um den es mir geht, ist, nur deshalb, weil da Leute überzeugt sind, dass Jesus lebt, verstehen seine Nachfolger jetzt das Kreuz anders und endlich verstehen sie es, obwohl Jesus vorher davon gesprochen hatte. Sie verstehen es nicht mehr als Scheitern. Als sie es erleben schon, aber danach, als sie merken, der Mann ist auferweckt worden, verstehen sie es als Sieg. Weil er lebt, bekommt das Ereignis, und kein Historiker würde bestreiten, dass Jesus ungefähr im Jahre 33 nach Christus von der römischen Justiz hingerichtet wurde, verstehen seine Nachfolger auf einmal, dass die ganze Story auf dieses Ereignis zugelaufen ist und dass man die ganze Story danach von diesem Ereignis her verstehen muss. Also ein seltsames Ereignis. Aber klar, man könnte jetzt sagen, es gibt seltsame Ereignisse. Warum auch immer. Deswegen zweiter Zugang. Der gnädige Richter. Dieser Mann hier heißt Frank Caprio und ist so eine Art YouTube-Star geworden. Zuerst habe ich gedacht, dass das vielleicht alles gespielt ist, was man da sieht, aber das sind wohl echte Gerichtsverhandlungen. Da geht es immer um Verkehrsdelikte bei seinen Gerichtsverhandlungen. Um Strafzettel zu schnell gefahren, mal eine Ansammlung von Strafzetteln, die Leute nicht bezahlt haben und jetzt müssen sie vor den Richter. So, ich zeige euch mal, warum dieser Richter so viral geht. Wir gucken jetzt mal in eine kleine Verhandlung rein. So, Paulus sagt, die Erlösung der Menschheit hat ihren Grund darin, dass ihr Richter ein Gnädiger ist, dass Gott schuldige Menschen gerecht spricht, einfach weil er ihnen gnädig ist. Und das Kreuz sagt das, denn hier nehme Gott die Folgen der Schuld auf sich selbst, weil Menschen sie nicht tragen können. Und das ist kraftvoll. Gott ist ganz anders, als wir erwarten. Dieser Richter ist ganz anders, als wir erwarten. Du triffst auf ihn und du begegnest plötzlich einem gnädigen Richter. Du triffst auf einen, der die Gerechtigkeit nicht über dir hereinbrechen lässt, sondern dich gerecht macht und dich gerecht aus dem Richtersaal gehen lässt, obwohl du schuldig bist. So, dieses Gottesbild ist dem anderen, was ich vorher beschrieben habe, dieses zornigen Gottes, dem sich ein anderer quasi in den Weg stellen muss, damit die Gerechtigkeit uns nicht wegbläst, viel näher. Vor diesem Gott brauchst du keine Angst zu haben. Dieser Zugang hat schon auch eine Schwäche. Er trägt nämlich in sich den Gedanken, dass das Problem der Menschheit gegenüber Gott in der Moral läge. Also, dass das Problem dies sei, naja, wir tun böse Sachen, damit hat Gott ein Problem, aber er ist nett, er vergibt uns. Und der anständige Kerl in uns, der denkt vielleicht sogar noch, ja, aber dieser Gott ist auch ein ganz genauer, ne? Also Geschwindigkeitsübergrenzung, ja, für jedes kleine Vergehen gibt es einen Strafzettel und okay, er ist uns dann gnädig, aber irgendwie. Das Problem dieses Gottesbildes ist auch ein bisschen, dass man sich fragen kann, dann ist Gott nett, aber wozu brauche ich ihn dann. So, Gott als gnädiger Richter. Paulus würde sagen, ja, aber das ist nur ein fader Abklatsch der Sache, um die es eigentlich geht. Nächster Zugang, die verändernde Kraft. Ich erzähle eine Geschichte, die hat der Erzbischof von Paris erzählt. Also das war jemand, der Erzbischof von Paris gewesen ist. Heute ist ein anderer. Dieser Erzbischof erzählte, dass drei Jungs sich einen Streich ausgedacht haben. Sie planen, zu einem Priester in die Kirche zu gehen, zur Beichte, in den Beichtstuhl. Und sie haben sich die wildesten Dinge ausgedacht, was sie alles für Sünden haben. Und sie finden es total lustig, die dem da zu beichten. So, der merkt natürlich, aber das finden sie lustig. Und das machen sie dann. Der erste geht rein und hat seinen Spaß. Der zweite geht rein. Jetzt geht der dritte rein und ist dran und hat Freude daran, sich was zusammen zu fantasieren und krude Sünden zu beichten. Diesmal sagt der Priester aber beim dritten am Ende, er bekäme jetzt auch eine Bußaufgabe. Ja, Sünden sind ja vergeben, aber es gibt noch eine Aufgabe. Du gehst jetzt zu dieser großen Kreuzesstatue da drüben in der Kathedrale nach vorne und du schaust diesem Jesus in die Augen und du sagst ihm dreimal, das hast du alles für mich getan, aber ich gebe einen Scheiß darauf. Und der Junge findet das eigentlich auch schon wieder witzig, das ist ja leicht, ne? Mache ich und gehört zum Spaß dazu. Und so geht er nach vorne und sagt es einmal und er sagt es zweimal. Und beim dritten Mal sagt er, du hast das alles für mich getan, aber... Und dann kriegt er den Satz nicht zu Ende und geht als ein veränderter Junge aus der Kirche. Und dieser Erzbischof sagt am Ende seiner Geschichte, wisst ihr, warum ich das weiß? Weil ich dieser Junge gewesen bin. Damals hieß er Aaron, war ein jüdischer Junge und wurde Christ. Und als er die Geschichte erzählt, ist sein Name Kardinal Jean-Marie Lustiger. Also auch noch ein schöner Name, Lustiger. Also, die Begegnung mit dem Kreuz hat immer wieder auf Menschen eine verändernde Kraft. Die Begegnung mit diesem leidenden Christus. Manche schauen diesen Christus an und sind auf einmal erschüttert über sich selbst und kriegen den Satz, das alles ist mir völlig egal, nicht mehr so einfach raus. Der eigene kleine Teil sozusagen, der eigene kleine Anteil der menschlichen Abgründigkeit, die diesen Mann an dieses Kreuz brachte, dieser eigene kleine Anteil daran wird einem irgendwie bewusst und wird einem auch schmerzhaft bewusst. Und irgendwie ahnt man plötzlich, was das heißt für mich. Für mich. Und ein Leben ändert sich. So, ist das logisch? Nein, das ist nicht logisch. Das verstehen wir irgendwie nicht mit unserem Verstand. Das verstehen wir irgendwie auf einer anderen Ebene. Der Verstand nämlich, der könnte durchaus sagen, ja gut, aber was hat jetzt ein Justizirrtum vor 2000 Jahren mit dem zu tun, was du heute als, ja, nicht in Ordnung in deinem Leben empfindest? Vierter Zugang. Ich sag's jetzt nochmal, ne? Ich sag die anderen nicht, weil die alle irgendwie verkehrt sind, sondern sie sind so Zugänge, die haben ihre Stärken und sie haben auch immer irgendwie eine Schwäche. Vierter Zugang, die Brutalität des Lebens. Vielleicht bist du ein Mensch mit Idealen. Also seid ihr vielleicht alle irgendwie, aber es gibt schon Leute, die angesichts von Unrecht es schwerer haben als andere, das einfach auf die Seite zu schieben und zur Tagesordnung überzugehen. Einfach weiterzumachen, c'est la vie zu sagen oder so, ja. Die haben es weniger leicht als andere, Unrecht, das sie sehen, zu verdrängen. Vielleicht bist du ein Mensch mit einem großen Herz. Du fühlst mit, du leidest mit. Und wenn Menschen unfair behandelt werden, dann wirst du trauriger als andere. Vielleicht bist du ein Mensch, der sogar bereit ist, für das Gute und Gerechte einen Preis zu zahlen. Du bist ein Mensch, der sagt, dass diese Welt ein besserer Ort wird, das ist wirklich wichtig, dafür gebe ich was auf. Und selbst wenn das bedeutet, dass ich selbst dann nicht so glücklich oder zufrieden oder luxuriös oder wie auch immer leben kann, aber das andere ist wichtiger. So. Das Kreuz macht deutlich, dass Menschen, die gegen das Böse aufstehen, wie du vielleicht einer bist, dass Menschen, oder es macht deutlich, was solchen Menschen nicht selten passiert. Jesus von Nazareth liebt selbstlos, lebt vorbildlich, steht gegen Gewalt auf, predigt gegen sie. in ihm steht sozusagen die Liebe gegen Gewalt auf, in ihr steht das Gute gegen das Böse auf in ihm. Und er kommt unter die Räder. Die Gerechtigkeit stirbt in einem ungerechten Prozess. Die Gerechtigkeit stirbt einen Märtyrertod am Kreuz. Jetzt klingt das vielleicht so, ja, das macht ja noch doppelt traurig, ja, wenn ich jetzt so ein Mensch bin, der auch gegen Ungerechtigkeit aufsteht oder mindestens findet es, man müsste es. Ja, das kann einen traurig machen. Oder du erkennst, dass Gott sich solidarisiert mit all denen, die leiden und mitleiden, mit all denen, die Idealisten sind, mit all denen, die Träume haben, mit all den hilflos Liebenden, mit all den kraftlos Kämpfenden solidarisiert sich Gott. Die Brutalität des Lebens trifft Gott wie mich. Jesus hat mal, bevor er gestorben ist, gesagt, keiner liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde gibt. Solidarität mit deinem Leiden an der Welt. So. Und was ist jetzt, wenn du das denkst und spürst und jetzt denkst du Auferstehung? Was bedeutet es, wenn die Brutalität des Lebens die Liebe vernichtet hat und 3 Tage später ist sie wieder da? Dann ist Gerechtigkeit auferstanden, dann ist Liebe auferstanden, dann ist dein Leiden an dieser Welt, dein Aufstehen gegen Ungerechtigkeit nicht umsonst. Dann wird sich das am Ende lohnen. Auch das kann das Kreuz verkündigen. 5. Die Stellvertretung. Da habe ich kein gutes Bild gefunden. Aber ich fand, das sieht aus wie ein Kreuz auch irgendwie. Also außerdem ist das ein sehr schönes Bild, aber egal. Die Stellvertretung. An diesem Tag, als Jesus von Nazareth hingerichtet wird und seine Nachfolger verzweifeln, weil das ist das Ende ihrer Hoffnungen, da gibt es mindestens einen Menschen, ist mir kürzlich aufgefallen, der sehr gut wusste, dass hier ein stellvertretender Tod gestorben wird. Einer wusste es, mindestens einer. Und dieser Mann hieß Barabbas. Und er hatte an diesem Tag mit seiner eigenen Hinrichtung gerechnet. Und er war freigekommen, weil Pilatus, der Richter, sozusagen angeboten hat, okay, einen werde ich begnadigen. Barabbas war auch so ein Revolutionär wahrscheinlich, so vielleicht so ein Attentäter sogar, irgendwas in diese Richtung, politischer Umsturz, aber mit Gewalt. Ihr könnt den da, ich kann den begnadigen oder hier, Jesus, so. Das Volk dürfe wählen. So, und jetzt geht dieser Barabbas an diesem Nachmittag überraschenderweise plötzlich nach Hause, frei, und es trifft den anderen. Dieser Mann wusste sehr genau, dass hier gerade ein stellvertretender Tod gestorben wird. Im Alten Testament gibt es einen kultischen Ritus oder den kultischen Ritus der Sühne. Ein Tier wird geopfert, damit der Mensch leben kann. Oder das Volk, die Menschen. Diese Vorstellung ist uns völlig fremd. So, klar. Aber wir verstehen sie falsch, wenn wir meinen, Sühne sei im Alten Testament etwas gewesen, wo man etwas jemanden, also ein Tier, opfert, um Gott gnädig zu stimmen. Das war nicht der Gedanke dahinter. Das ist der Opfergedanke heidnischer Kulte. So. Aber das war nicht die Idee des alttestamentlichen Kultes. Das war schon gar nicht das Verständnis des Paulus über den Sühnetod Jesu. Obwohl wir, wenn wir Sühne hören, immer sowas denken. Der Gedanke ist ähnlich, aber ein bisschen anders, entscheidend anders auch. Der Gedanke ist eher, dass durch ein Opfer etwas in Ordnung gebracht wird. Es ist nicht Gott, der regelmäßig auf uns so sauer wird, dass man den immer wieder regelmäßig besänftigen muss, sondern es ist eher eine Welt, in der, das klingt jetzt seltsam, die Vorstellung ist ja auch ein bisschen seltsam, aber in der quasi eine Gesetzmäßigkeit gibt, die uns Menschen von Gott trennt und die uns damit vom Leben abschneidet. So, das hat sich nicht Gott ausgedacht, das ist so. Das liegt an uns. So. Und dann ist der Gedanke dahinter, diesem Kultus, diesem Sühnegedanken, es muss Leben gegeben werden, um Leben zu ermöglichen. So, dieses Blut des Tieres, das besänftigt nicht Gott, sondern das ist eher so eine Art Reinigungsprozess. Das bringt etwas zwischen Gott und Mensch in Ordnung, aber nicht, weil Gott in irgendeiner seltsamen Form irgendwie ist, sondern weil die Welt so ist und wir so sind. So, dieser Gedanke, ich weiß, ist uns immer noch fremd, aber auf diesem Hintergrund wird Paulus' Deutung des Kreuzes vielleicht ein bisschen verständlicher. Etwas trifft ihn, was sonst uns alle trifft, weil diese Welt so ist, wie sie ist. Es ist nicht Gott, der Jesus tötet, sondern es ist die Welt, die Jesus tötet. Die Welt bringt ihn um. So. Und in der wären sonst wir die Verlorenen. Aber indem es ihn trifft und weil er, sag ich jetzt mal ein bisschen flapsig, es überlebt. Ja, er überlebt es nicht, aber er ist nach 3 Tagen wieder da. Weil das so ist, deswegen ist es ein für alle Mal passiert. So. Diese Gesetzmäßigkeit, die, dass unser Wesen sozusagen uns von Gott trennt, ist ein für alle Mal zerbrochen. Etwas trifft ihn und es wird uns deshalb niemals treffen. Etwas wurde erkauft und es wird uns geschenkt. So. Stellvertretung. Ist ein wichtiger Aspekt des Kreuzes. Auch wenn der uns noch so fremd ist, dürfen wir den nicht einfach loslassen. Er ist nur falsch verstanden, wenn wir sagen, es geht darum, dass irgendwie Gott besänftigt werden muss. So, die Stones singen ja I can get no satisfaction. Ich habe mir das Lied nochmal angehört. Ich weiß gar nicht genau, von was sie meinen, hätte ich gesagt. Aber auf jeden Fall drückt das Lied etwas von dem aus, von dieser tiefen Gebrochenheit in diesem Leben, wo man keine Zufriedenheit so wirklich finden kann, wie schön das Leben irgendwie ist. Also da gibt es eine tiefe Gebrochenheit in diesem Leben. Die trifft uns. Und die trifft am Kreuz einen anderen, damit wir leben können. Letzter Zugang, der Sieg. Der Sieg. Paulus und das ganze Neue Testament erzählt mit dem Kreuz nicht nur eine Geschichte davon, dass hier ein Preis bezahlt wird, der eben bezahlt werden muss. Nicht nur darf, also das ist noch nicht die ganze Story. Sie erzählt eigentlich vor allem davon, dass am Kreuz eine Schlacht gewonnen wurde. Als Jesus ahnt oder weiß, dass es passieren wird, morgen. Also am Karfreitagabend, am Donnerstagabend, also vor dem Karfreitagabend, Gründonnerstag. Da tut er etwas sehr Seltsames und man merkt, er macht das ganz bewusst so. Und zwar macht er es an einem ganz ausgewählten Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist ein jüdisches Fest und dieses Fest heißt Passafest. Und an diesem Fest erinnert sich das ganze Volk daran, dass es aus der Sklaverei aus Ägypten befreit worden ist. Wir sind Befreite. Und dieses Fest wird gefeiert jedes Jahr wieder in der Hoffnung, dass Gott das eines Tages wieder tun wird, denn das Volk weiß auch, wir sind Unterdrückte. So, also Gott wird das wieder tun, das ist die Hoffnung, die man feiert in diesem Fest und dann wird er es endgültiger und durchgreifender tun. Und bei diesem Fest, am Abend vor seiner Hinrichtung, nimmt Jesus Brot und Wein, da feiert man auch in so einem Essen, und deutet das zeremonielle Mahl, das man da feiert, um. Es ist so, als ob er sagen will, ja, so wie wir das heute feiern, es gilt, eine Gefangenschaft zu beenden. Aber der Feind ist noch schlimmer als die Ägypter damals oder die Römer heute. Und die Evangelien erzählen, wenn man die Geschichte der Evangelien sich so anguckt, wie sich dieser Feind sozusagen um den Sohn Gottes zusammenzieht über sein Leben, so diese 3 Jahre. Sie erzählen, wie sich das Böse sozusagen zusammenbraut um ihn. Wenn man das liest, ist das manchmal auch seltsam. Da sind die religiösen Kräfte zum Beispiel, die ihn als Ketzer loswerden wollen und das spitzt sich so langsam über seine Geschichte zu. Da sind die politischen Mächte, die den Revolutionär loswerden wollen. Zum Schluss kulminiert das in der Figur des Pilatus. Und da sind diese widergöttlichen Dunkelheiten, die diese Welt regieren und die sich so um ihn zusammenballen. Da ist ein schlimmerer Feind zu besiegen, so. Und diese Macht, die ist nicht einfach so mysteriös, so blöderweise seltsam da, sondern der Gedanke ist, die haben wir Menschen den Kräften verliehen, so. Wenn man so, wir haben diese Mächte sozusagen unseren Göttern verliehen. Kannst ganz simpel das Geld nehmen. Wenn das unser Gott ist, dann geben wir dem Geld ganz schön viel Macht und andere Dinge. Wir haben diese Mächten Kraft verliehen, aber wir können uns dem nicht selbst entziehen. Wir sind sozusagen nach Ägypten gezogen, aber jetzt wurden wir da versklavt und wir kommen da alleine nicht mehr raus. So. Am Kreuz schlagen diese Mächte sozusagen über Jesus zusammen und es sieht nach einer Niederlage aus. Die machen den platt, aber als Jesus aufersteht, verstehen seine Nachfolger plötzlich, hey, am Kreuz hat das Böse seine hässlichste Fratze gezeigt und seine lebensvernichtende Kraft irgendwie aber auch ausgehaucht. Denn dieser Mann ist auferstanden. Denn da ist nicht nur einfach ein liebender Mensch gestorben, sondern da ist die Liebe selbst Tod und Gewalt entgegengetreten, daran gestorben und hat am Ende gesiegt. So. Also am Kreuz wird eine Schlacht geschlagen, die nur auf diese Art und Weise gewonnen werden kann. Am Kreuz wird die Macht des Bösen gebrochen, die Menschen unterdrückt. Am Kreuz wird dem Mensch seine Freiheit zurückerkämpft. Seine Freiheit, jetzt wieder als Mensch Gottes leben zu können. So, darum hatte Jesus gepredigt, ey, das Reich Gottes ist nah. Und die Christen später haben gesagt, und da am Kreuz, da ist es angebrochen. So, haben wir das Kreuz jetzt verstanden? Nein, glaube ich. Verstanden nicht. Das bleibt ein Geheimnis, aber vielleicht kannst du glauben, ahnen, irgendwo anders als nur in deinem Verstand, dass das tatsächlich erlösend ist. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.